Herzlich willkommen zum neuen Movie Break Podcast. Heute übernehme ich mal die Moderation. Das heißt, es wird eine kurze Einleitung werden und nicht so ausführlich, wie Stu es macht. Aber Stu ist trotzdem an unserer Seite. Einmal ein kleines herzlich willkommen.
Kann ich auch Hallo sagen?
Du kannst auch Hallo sagen.
Herzlich willkommen.
Und wie ihr schon hört, wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Pascal begleitet uns heute auch wieder.
Hallo.
Genau. Wir haben heute mal wieder einen kleinen News-Podcast zusammengefasst. Allerdings in einem anderen Format, als wir es bislang geplant haben. Sonst hatten wir immer ganz, ganz viele kleine News uns rausgepickt. Und dann irgendwie sehr ausführlich ein, zwei Stunden alles besprochen. Heute wollen wir uns mal drei großen Themen widmen und diese dann ausführlich mit Inhalt vollpacken. Und wenn man sich so die letzten ein, zwei Wochen anguckt, gab es da auch drei große Themen, die man ganz schnell rauspicken konnte. Das erste war ganz klassisch 007. Und zwar, wer wird quasi der nächste Bond und wer wird die nächste Regie übernehmen? Dann Guardians of the Galaxy mit James Gunn ist das zweite Thema. Und das dritte große Thema, was wir dieses Mal haben, ist die Frage nach der neuen Kategorie bei den Oscars, der Blockbuster-Oscar. Genau, deswegen würde ich gleich einführen in die Geschichte rund um 007. Und wer mag von euch beiden dann ganz kurz erzählen, was da alles so bisher passiert ist?
Also, dann mach ich's. Im Prinzip geht's um zwei Sachen. Vor zwei, drei Wochen kam halt wieder das Gerücht auf, dass Idris Elba der nächste Bond-Darsteller sein könnte. Und das ist eine Nachricht, die uns jetzt seit, ich würde sagen, drei, vier Jahren stetig begleitet. Also im Jahr kamen mindestens zwei, drei Meldungen raus, wo halt gesagt wurde, hey, Idris Elba könnte der erste schwarze Bond-Darsteller werden. Das war das eine. Und das andere, was auch jetzt ein großes Thema war, war, dass Danny Boyle sich dazu entschieden hat, das Projekt Bond 25 zu verlassen. Vor einigen Wochen wurde ja bekannt gegeben, dass Danny Boyle den Film inszenieren wird. Und da haben sich alle, ich inklusive, sehr drauf gefreut. Danny Boyle ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Aber wie jetzt halt eben Danny Boyle mit den Produzenten und aber auch Daniel Craig bekannt gegeben haben, haben sie sich getrennt wegen kreativer Differenzen, was dann natürlich diverse Gerüchte nach sich zog, genau wie eine Shortlist, wer denn jetzt der Regisseur sein wird, der Danny Boyle beerben wird, und dann natürlich die Frage, wenn jetzt kein Regisseur da ist, sie wollten ja jetzt, ich glaube im Herbst, Winter wollten sie eigentlich drehen, wird sich Bond 25 verschieben und wird es vielleicht sogar so sein, dass Daniel Craig jetzt schon sagt, wisst ihr was, ich hab genug, ich gehe nach Hause. Ja, das waren die zwei großen Bond-Themen und ich würde mal sagen, ich glaube, das mit Danny Boyle ist, da gibt's einiges zu erzählen, deswegen würde ich vorschlagen, lass uns mal mit dem werten Herrn Elba anfangen, oder?
Mhm, genau, weil da ist nämlich die Frage, erstens, was haltet ihr davon und brauchen wir einen schwarzen Bond?
Brauchen wir einen schwarzen Bond? Nö. Aber ich fänd Elba toll. Ich find, Elba hat einfach eine Physis, eine Präsenz, die nicht jeder Bond hatte. Aber jeder Bond hatte ja was Eigenes. Und ich fände das ganz ehrlich ziemlich cool, wenn es jetzt irgendwann heißen würde, hey, Idris Elba spielt Bond. Was ich dann nicht so cool finde, ist dann natürlich dann die Reaktion, die dann heraufkommen, denn jede Meldung, dass es das Gerücht gibt, dass Idris Elba Bond spielt, bringen leider diverse Kommentare mit, wo halt Äußerungen wie James Bond ist ein Weißer und ein Schwarzer noch die nettesten sind.
Pascal? Ja, die Frage allein, ob wir überhaupt einen schwarzen Bond brauchen, ist ja an sich schon irgendwie bescheuert. Wir brauchen einen guten Bond, würde ich sagen. Ob der jetzt schwarz oder weiß, ist ja vollkommen egal. Und Idris Elba auf jeden Fall. Sehr physisch, würde ich sagen. Das würde dann auch irgendwie an Daniel Craig anknüpfen. Wobei ich finde, dass Idris Elba noch ein bisschen was Robusteres hat. Ja. Was ich gerne sehen würde. Also Idris Elba sehr gerne. Vor 5-6 Jahren hätte ich gesagt, Clive Owen wäre interessant gewesen.
Oh ja.
Aber jetzt sage ich Idris Elba, gerne.
Genau, also da würde ich mich tatsächlich so ein bisschen anschließen. Also auf die Frage, brauchen wir einen schwarzen Bond, würde ich auch antworten, ist vollkommen egal, ist Wurst, von mir aus auch eine Frau. Hauptsache, die Figur
Bond
funktioniert. Ja, das mache ich mich unbeliebt. Hauptsache, die Figur Bond funktioniert, die Geschichte funktioniert und dass Bond halt auch irgendwie, also 007 halt zeitgemäß ist. Und das ist doch vollkommen egal, wer ihn spielt. Aber ich würde mich da anschließen und sagen, Idris Elba, also der macht ja auch eine Menge Sport und der ist auch einfach, der ist wuchtig.
Und der ist cool.
Und ist cool, das ist eine coole Socke. Und hat in seinen Filmen und Serien, also Bastille Day, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der geht in so eine ähnliche Richtung. Gut, das Drehbuch war kacke, so. Aber da hat man viel schon gesehen, wo man gedacht hat, so, okay, Verfolgungsjagden, Action-Szenen, da hätte ich schon Bock drauf.
Vor allem hat Elba ja auch schon bewiesen, dass er mehr ist als nur der wuchtige Kerl, sondern auch ein brillanter Schauspieler. Wer jetzt so Wire zum Beispiel gesehen hat, der weiß es.
Ja, Beasts of No Nation.
Ja, oder da auch. Super. Ja. Dieses Gerücht, dass Idris Elba wohl zurückkommt beziehungsweise wieder im Gespräch ist für die Rolle von James Bond, das hat wohl der Daily Star geschürt, weil da wohl Auszüge aus einem Gespräch zwischen Antoine Fuqua, also The Equalizer Regisseur, und Barbara Broccoli, die Produzentin von Bond, und angeblich wurde in diesem Gespräch wohl auch gesagt, dass der Herr Elba im Gespräch sein würde und in der engeren Wahl wäre. Kurze Zeit darauf, ich glaube 2 Tage später, hat sich dann Idris Elba gemeldet und hat gesagt, nope, ist nicht so.
Er hat ja getwittert, glaube ich, don't believe the hype, ne?
Ja, also nope, ist nicht so.
Wobei er, glaube ich, schon Interesse hat. Ich glaube, das hat er auch ein paar Mal geäußert.
Ja, aber der ist ja jetzt für Netflix erstmal beschäftigt mit seinem Der Glöckner von Notre Dame, den er inszenieren wird, Hauptrolle spielen. Ich weiß gar nicht, Drehbuch kann auch sein.
Der ist da schon sehr, sehr, sehr involviert in dieses Projekt. Und was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, 2016, da haben wir auch im Movieback darüber berichtet, hat er auch selbst nochmal gesagt, er persönlich hätte keine Lust auf Bond. Gut, das ist jetzt 2 Jahre her, aber es steht halt trotzdem immer noch im Raum. Was halt einfach interessant ist, finde ich, wie jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt, sind die Reaktionen darauf. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, nee, Idris Elba, weiß nicht, als Bond kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde einfach so, der passt halt nicht. Ja, der ist mir zu bullig. Damit kann ich leben. Aber wenn halt jemand wirklich sagt, nee, ich will keinen schwarzen Bond, zucke ich immer so ein bisschen zusammen, innerlich, muss ich gestehen. Und oft wird ja auch immer dann so dieses Argument gemacht, ja, aber Chef ist ja auch kein Beißer. Wo ich dann immer sage, ja, aber Chef, das ist was ganz anderes. Das ist Blaxploitation Movie. Kommt aus einer anderen Ära, aus einer anderen Zeit. Das finde ich immer sehr schwierig.
Hat einen politischen Hintergrund. Die Figur 007 hat keinen politischen Hintergrund, warum sie mal geschaffen worden ist.
Genau. Ich meine, ob es jetzt ein Schwarzer oder ein Latino oder ein Asiate ist, der Martinis säuft, Russen umballert und mit hübschen Frauen schläft, ist ja letztlich vollkommen egal. Ja. Also das ändert ja nichts daran. Ja, wenn der Film gut erzählt und inszeniert ist und er diese notwendige Präsenz hat, dann kann das eben, wie gesagt, ein Latino auch sein oder ein Schwarzer auch eben. Oder ich. Hm?
Ja.
Wie seht ihr denn das eigentlich? Wie muss denn ein 007 sein, um zeitgemäß zu sein? Oder muss er überhaupt zeitgemäß sein?
Ich finde, das hat sich in der Historie der Reihe gezeigt, dass jede Ära ihren eigenen Bond hatte. Du hattest in den 60er Jahren noch diesen Macho Sean Connery, dann kam ja so mit den 70er und 80ern Roger Moore, der für viele der beste Bond ist. Ich fand immer, das war mir mehr so ein Model, das auf Actionstar gemacht hat. Ich meine, Roger Moore hat sich fürs Laufen dubeln lassen. Ja. dann kam der Timothy Dalton in den späten 80ern, wo halt so diese harten, maskulinen Actionhelden à la Rambo im Fokus standen. Das merkt man auch diesen beiden Dalton-Filmen ganz deutlich an. Dann wiederum Brosnan und jetzt halt eben Daniel Craig. Und da kann man sagen, was man will, aber Daniel Craig ist halt ganz klar, da haben die Macher gesehen, oh, Jack Bauer und Jason Bourne funktionieren. Das müssen wir mal benutzen. Also ich finde, jede Ära hatte so ihren eigenen Bond. Das ist auch unglaublich interessant und das ist auch unglaublich wichtig, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass die Reihe so langlebig wäre, wenn Roger Moore genauso wäre wie Sean Connery.
Wobei man ja auch sagen muss, der letzte James Bond jetzt, der Spectre, der hat sich schon sehr zurückentwickelt zu den Anfängen von Sean Connery wiederhin. Der war auch wieder sehr sexistisch. und sehr, sehr traditionell.
Was dem Film auch geschadet hat.
Ja, total. Ja. Vor allem nachdem Skyfall ja eigentlich mit allem aufgeräumt hat und quasi so eine Bühne bereitet hat, dass sich James Bond jetzt endlich weiterentwickelt. Und nicht mehr der alte Macho ist, der die Weiber da wegflankt.
Ne? Aus dem Hintergrund musste Bond schießen. Bond schießt, oh!
Oh. Ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Mhm.
Ja, ich weiß. 2 Euro in die Sexistenkasse.
Ja. Deswegen weiß ich nicht, ein zeitgemäßer Bond müsste für das, was er da mit den Frauen macht, wahrscheinlich auch irgendwie mal zur Rechenschaft gezogen werden.
Mhm. Also ich glaube, ein zeitgemäßer Bond ist halt unabhängig von der Hautfarbe auch. Weil das ist auch die Sache, ich habe das Gefühl, viele, die halt eben für Elba oder einen anderen nicht kaukasischen Darsteller sind, dass die halt ihre Entscheidung dahingehend argumentieren, dass sie halt einfach sagen, das braucht man, damit der zeitgemäß ist. Aber das finde ich jetzt nicht. Ich meine, Bond hat ja auch immer mal wieder so kleine Sprünge gemacht. Also ich weiß noch, damals als GoldenEye in den 90ern ins Kino kam, das war der erste mit Pierce Brosnan, es gab einen wirklichen Aufschrei, dass Bonds Chef M jetzt eine Frau ist.
Hm.
Das darf man nicht vergessen. Und wie wir sehen, Judi Dench als M hat jahrelang ganz wunderbar funktioniert.
Ja, und ist inzwischen auch absolut akzeptiert, ne?
Ja.
Ich habe jedenfalls in den letzten Jahren, beziehungsweise seit Daniel Craig Bond ist, nichts gehört, dass sich irgendjemand über Judi Dench geäußert hätte.
Nee, ich auch nicht.
No.
Und jetzt ist sie tot.
Was? Aber mal machen. Ja, jetzt ist sie tot, ja. Spoiler.
Achso, Judi Dench.
What? Ich habe Judi Dench umgebracht.
Um so ein bisschen beim zeitgemäßen Thema zu bleiben, weil Danny Boyle hatte ja eine spezielle Idee, die dann jetzt im Nachgang, nachdem er ausgestiegen ist, nochmal gepostet worden ist. Mhm. Und zwar hatte er die Idee, Bond in die aktuelle MeToo-Debatte zu transformieren. Was haltet ihr denn davon?
Naja, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Sexismus. Also so wie er mit Frauen umgeht, irgendwie müsste er dafür mal die Rechenschaft, irgendwie müsste er dafür mal Verantwortung übernehmen und die darüber hinausgeht, dass er mal eine Backpfeife bekommt. Mhm. Deswegen ist es ja ganz interessant, dass Danny Boyle das vorhatte, das irgendwie damit einzuweben. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Frauen aus der Vergangenheit sagen hat, da James Bond, der hat mich mal vergewaltigt.
Deswegen habe ich diesen Nuklearsprengkörper entführt.
Vielleicht hat er ja 100 Minuten vor Gericht gestanden.
Ja.
Das ist ein Justizdrama.
Oh, das wäre interessant. So ein Gerichtsthriller einfach von Danny Boyle. Ah, schuldig oder nicht.
Und dann so stylisch inszeniert, wie quasi seine Filme auch manchmal sind. So.
Ja. Mhm. Und ich es kommt cool, dann halt raus, dass Daniel Craig schuldig ist und dadurch muss dann ein neuer Bond gemacht werden, ein neuer Bond gesucht werden.
In meiner Traumvorstellung fängt der Boyle Bond damit an, dass James Bond durch die Straßen von Edinburgh läuft und dann nur oft sagt, sag ja zum MI6, sag ja zum weiteren PK, sag ja zum Martini.
Ja, was hattet ihr euch denn von Boyle noch sonst erhofft, eigentlich vom Film?
Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Bond ist einer meiner absoluten All-Time-Favorites im Regiefach.
Boyle.
Und das liegt Boyle.
Ja. Boyle. Du hast gerade Bond gesagt.
Ach so, ja, der auch. Der auch. Der hat Titanic gemacht. Guter Film, guck ich mal. Also ich finde Boyle halt großartig, weil der sich nie so richtig festgelegt hat. Ich finde, wenn man seine Film-Vita mal anguckt, da hast du halt jedes Genre mit drin. Der versucht sich überall mal aus. Du hast da halt wirklich solche großen Sachen wie jetzt Slumdog Millionär, der für die breite Masse gemacht ist. Du hast aber auch so Sachen wie Steve Jobs, der an der Kasse sträflicherweise untergegangen ist. Hast Sachen wie Transporting, wie The Beach. 28 Days Later, auch ein großartiger Film. Und der kann halt inszenieren. Der kann irgendwie, habe ich das Gefühl, auch irgendwie alles inszenieren. Denn ich finde nicht jeden Film von ihm großartig, aber bei jedem Film denke ich mir immer so, boah, es ist toll. Es ist filmisch.
Der ist filmsprachlich sehr wandelbar. Also jedes Genre, was er anpackt, da lässt er halt, hinterlässt er so seinen eigenen Stempel. Wenn man allein an jetzt 28 Days Later denkt, der auch den Zombie-Film des neuen Jahrtausends stark mitgeprägt hat. Oder einfach.
Ich würde sogar sagen, eingeleitet. Würde ich sogar behaupten.
Ja, oder ja. Das. Von mir aus auch das. Und Sunshine, der ja unfassbare Bilder hatte für ein Genre wie den Science-Fiction-Film, der eigentlich nach 2001 keine neuen Bilder mehr hatte. Ne? Ja, toller Regisseur.
Genau, also sehr wandelbar und bei jedem Film bleibt irgendwie was hängen. Also selbst wenn man irgendwie so auf seine Anfänge zurückguckt mit The Beach oder so. Also ich glaube, jeder hat irgendwie so ein paar Bilder im Kopf, die er halt produziert hat. Und wenn das nur irgendwie hängen geblieben wäre bei Bond, wäre es ein großartiger Film gewesen.
Es wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein Bond gewesen, an den ich mich erinnert hätte. Also ich mag Daniel Craig sehr als Bond, aber wenn ich ehrlich bin, ist Casino Royale immer noch so der beste mit ihm. Der ist am meisten hängen geblieben und danach folgt Skyfall. Aber jetzt von Spectre und dann Quantum Trost kann ich nicht von behaupten, dass da irgendwas groß bei mir hängen geblieben ist.
Ja, bei Spectre nur, dass er scheiße ist.
Ja, bei Spectre natürlich diese geniale Anfangssequenz hat auf diesem Fest der Toten in Mexiko.
Ja,
ne?
Ja.
Ich mochte auch Spectre. Und ich feiere an Quantum Trost auch total. Aber trotzdem, es reicht.
Geh bitte in die Schäm-dich-Ecke.
Nein, da schäme ich mich nicht für. Das geht.
Mit so einem müssen wir zusammenarbeiten.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass visuell auf jeden Fall was bei rumgekommen wäre und wirklich ikonische Szenen hängen geblieben wären.
Ich glaube nicht nur visuell, ich glaube auch inhaltlich, weil mit Danny Boyle ist ja auch der Drehbuchautor Peter Hodges oder Hedge, ich bin gerade unsicher, auch abgesprungen, der mit Boyle ja seit langen Jahren zusammenarbeitet. Der hat ja das Drehbuch zu Trainspotting unter anderem gemacht, auch jetzt zu Trainspotting 2, der auch sehr sehenswert ist. Und der ist ja auch gegangen und ich habe gelesen, als Danny Boyle halt den Job übernommen hat, dass er als Forderung hatte, ich mach das, aber ich will halt zusammen mit dem Peter Hodges das Drehbuch schreiben. Und dann haben halt die Produzenten gesagt, ja cool, machen wir. Das heißt, die sonstigen Drehbuchautoren, die glaube ich seit Pierce Brosnan, Tomorrow Never Dies, glaube ich, die Drehbücher geschrieben haben, die hatten erstmal Sendepause. Es gibt ja auch das Gerücht, dass es schon ein fertiges Drehbuch von ihnen gibt für Bond 25 und sie fragen, ob sie das dann nutzen werden, weil ja dieses Drehbuch letztlich dafür verantwortlich ist, dass Danny Boyle und Peter Hodges und die Produzenten halt gesagt haben, so, wir kommen da auf keinen grünen Zweig und müssen uns leider trennen. Also ich glaube, dass nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich der Bond, wir haben ja gerade eben schon angesprochen, James Bond meets Me Too, glaube ich, hätte Fußspuren im Franchise hinterlassen. Deutliche Fußspuren.
Ja. Wobei ja nicht nur bezüglich des Drehbuches wohl Probleme aufgekommen sind, sondern auch wegen Daniel Craig hat man ja durchsickern lassen, der ja auch schon des Öfteren mit Sam Mendes zusammengeraten ist. Wohl auch so extrem, dass Sam Mendes dann nach Spectre gesagt hat, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Macht euren Scheiß alleine. Und davor kam ja auch schon das Gerücht auf, was heißt das Gerücht, kam auch schon auf, dass Daniel Craig wohl auch große Probleme mit David Fincher hatte, als die Verblendung gemacht haben, weil Daniel Craig wohl sehr, wie drücke ich es aus, sehr darauf bedacht ist, seine eigenen Wünsche umgesetzt zu bekommen. Ob das jetzt dem Regisseur gefällt, ob das der Produzentin gefällt, ist ihm erstmal scheißegal. Und es war ja auch bezeichnend, dass nicht nur die Frau Brokkoli und Herr Rettich gesagt haben, dass Danny Boyle raus ist, sondern auch Daniel Craig. Was ja dann schon mal aufzeigt, wie viel Macht der Mann hat. Ja.
Was interessant ist, also, weil er halt wirklich, ich mag ihn als Bond, aber ich nehme ihn außerhalb dieser Bond-Rolle nicht wirklich wahr. Und ich kann auch nicht behaupten, dass er jetzt einen großen Hits mit, also jetzt Verblendung, klar, der war erfolgreich und die mögen viele, aber jetzt zum Beispiel andere Filme, Cowboys und Aliens, also...
Wo er mir das letzte Mal richtig gut gefallen hat, war Logan Lucky.
Ja,
also stimmt. Da ist er wirklich spitze.
Ja, aber er hat ja auch nur Nebenrolle.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass es schauspielerisch bei ihm jetzt eigentlich nicht mangelt, ne? Dass er schon ist ein guter Schauspieler. Aber so abseits von Bond sind es halt dann doch eher so kleinere Sachen. Was heißt kleinere Sachen? Kleinere Sachen kann man auch nicht sagen, aber es sind jetzt keine Filme, die so eine Strahlkraft haben wie einfach James Bond. Und anscheinend ist James Bond auch so abhängig von Daniel Craig, dass er sagen kann, du Danny, das ist scheiße, mach ich nicht mit. Und die anderen dann sagen, ja gut, wenn Daniel Craig das sagt, dann machen wir das nicht. Ja.
Wollen wir mal einen Blick auf die Shortlist werfen, weil es kam kurz danach schon die Nachricht, dass einige weitere Regisseure jetzt auf dieser Liste stehen, um eventuell Danny Boyle zu beerben.
Ja.
Und zwar unter anderem stehen da drauf, ich hoffe, ich kann es jetzt richtig aussprechen, Yen Demange, der den 71 gemacht hat.
Ja.
Also, falls ihr niemanden kennt, David Mackenzie, Hello High Water, Edgar Wright, Baby Driver und Jean-Marc Vallée, der hat Dallas Buyers Club gemacht.
Ich grätsche mal sofort rein und sage, ja, Edgar Wright wäre super, aber es wird nicht dazu kommen, glaube ich, weil Edgar Wright halt ein Kreativer ist, ein Kreativkopf, der auch seine Vision umgesetzt haben will, The Ant-Man. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt, nachdem Danny Boyle halt aus kreativen Differenzen, ne, die Segel streicht, wenn sie jetzt Edgar Wright holen, bin ich mir sehr sicher, dass wir in spätestens 3 Monaten die News haben, Edgar Wright sagt Tschüss zu Bond.
Ja.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass Edgar Wright es nicht wird. Also gerade aus den genannten Argumenten, weil wir gerade bei Baby Driver. Also ich würde es total cool finden. Ich glaube, visuell und irgendwie auch von der Inszenierung her, von der Action her, wäre es richtig geil. Das habe ich an Baby Driver nämlich total gefeiert. Aber ich glaube, der macht das nicht. Mackenzie glaube ich auch nicht, weil der auch so sein Ding durchzieht. Und vielleicht ist denen das auch zu düster und zu rau, was der dann erzählen möchte mit Bond. Ja. Wobei ich das total geil finden würde. Wenn dann wahrscheinlich eher den der Demange, weil der noch relativ neu ist
im formbar,
Bereich der Regie. Ja, ja. Genau, das heißt, der ist noch formbar, das heißt, der orientiert sich gerade noch und wäre eher geneigt, so ein paar Sachen zu akzeptieren und zu sagen, okay, Craig, ich mach das mal für dich.
Ja. Wenn du das sagst, Junge, dann mache ich das. Ja, und der Jean-Marc Vallée, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, der ist jetzt echt komplett mit Big Little Lies so in der Drahmaschine angekommen, dass er sagt, es gefällt mir gut, das mache ich weiter. Daniel Craig habe ich keinen Bock drauf, so, wenn ich mit Shailene Woodley drehen kann.
Außer er nimmt 80 Kilo ab.
Jean-Marc Vallée?
Nein, Danny Craig. Dann dreht der Bond Buyers Club.
Der Bond Buyers Club.
Ja. Genau, und das Bond Girl wird Jared Leto, das wär's doch.
Ja, ich würde auch sagen, dieser Yen Demange, ist davon der glaubwürdigste. Würde ich auch interessant finden, weil der 71 oder 71, der war sehr gut inszeniert, was die Action angeht und die Dynamik. Kurz bevor diese Shortlist veröffentlicht wurde, wurde auch der Christopher McQuarrie genannt, also der Regisseur von den letzten beiden Mission Impossible Filmen oder Jack Reacher. Das hätte ich auch interessant gefunden, obwohl es fast schon zu naheliegend ist, ne?
Ja, ich glaube, das würde sich das sehr stark ähneln.
Ja, ich weiß es nicht. Die Action ist ja zwischen Mission Impossible und James Bond ja dann doch noch relativ unterschiedlich, finde ich. Ich weiß auch nicht, ob er es machen würde. Er hat ja gesagt, dass er keine Mission Impossible mehr machen möchte. Nachdem er von den Produzenten und auch von Tom Cruise angefleht wurde, doch bitte diese Trilogie jetzt endlich zu Ende zu bringen. aber er hat gesagt, nope, keinen Bock mehr.
Schade eigentlich.
Ja, sehr schade, sehr schade.
Ich find's gut.
Echt?
Also nichts von nicht falsch stehen. Ich mochte seine beiden Mission Impossible Filme echt gerne. Aber für mich ist Mission Impossible das Besondere, dass halt jeder Regisseur seinen eigenen Stil mit einbringt.
Ja, das,
von daher bin ich dafür, dass der nächste Teil wieder vom anderen Regisseur ist.
Das finde ich auch gut, aber er hat ja halt jetzt schon zwei gemacht und es ist offensichtlich eine Trilogie. Und ich finde, die hätte er
ruhig
abschließen können und danach kann er wenn Neues kommen.
Also ich wäre jetzt nicht sauer, wenn er jetzt sagen würde, wisst ihr was, ich mache jetzt doch noch einen. Das wäre, das finde ich auch toll, aber ich für mich, Mission Impossible ist halt einfach, jeder Teil ist halt anders.
Ja, ja.
Ich fand schon, dass Rogue Nation und Fallout schon eine gewisse Ähnlichkeit hatten.
Hm. Ja, ja. Ja, deswegen, genau, dass er vielleicht James Bond machen würde, aber ich kann es mir... Ich fänd's gut, aber ich kann's mir nicht vorstellen.
Ich wäre ja für Martin Campbell. Weil Martin Campbell hat den Casino Royale gedreht, hat damit jetzt sein erster Bond-Film war GoldenEye, das heißt, er hat damals Pierce Brosnan eingeführt und dann ein paar Jahre später hat Daniel Craig und klar, Martin Campbell hat auch ordentlich Mist gedreht, Green Lantern als Beispiel. aber der kann halt was, finde ich. Okay, aktuell dreht er irgendwie Direct-DVD-Wagen mit Jackie Chan und Pierce Brosnan, hier dieser Foreigner.
Der war ziemlich gut.
Okay. Der war gut, ja.
Ich habe nicht gesehen. Mhm. Aber wenn das Drehbuch stimmt, könnte der halt so Casino Royale Schlussfilm, fände ich geil.
Also wenn ich einen Wunsch hätte, dann die Rousseau-Brüder.
Die drehen jetzt einen Kriegsfilm.
Ja, ja, aber die sind hier, die drehen jetzt Sherry, ja.
Ja, aber wir reden ja jetzt gerade über
Wünsche. Ja, Wunsch. Also, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich Nicholas Winding Refn nehmen.
Ja. Ja. Was macht, aber ich glaube, dann würde keiner mehr ins Kino kommen.
Was macht eigentlich Uwe Boll?
Ja, der wartet aufs Angebot.
Genau. Hier, gib mir mal 200 Millionen, ich mache heute.
Ach, für 200 Millionen dreht er 80 James Bond Filme. Also, bitte.
Ja. Und 70 davon mit Zombies.
Ja. Ja.
Naja, aber mal im Ernst, ob jetzt. Ich würde auch David McKenzie total klasse finden, weil ich den echt super finde. Ich freue mich auch total auf den Netflix in den Outlaw King. Und aber es wird. Also ich könnte mir am ehesten den Jan Demange vorstellen.
Ja, ich auch.
Den Edgar Wright in Never Ever. Niemals. Und der Jean-Marc Vallée, das glaubt. Nein, der ist auf anderen, der ist anderweitig unterwegs, glaube ich.
Das Problem ist auch, dass bei dem Vallée ich nicht sehe, dass der jemals was mit Action gemacht hat. Bei den anderen hast du halt immer noch so, der David McKenzie hatte halt schon Action-Szenen jetzt, ja, keine großen Action-Szenen, aber bei Hello High Water, ja, gab's ja schon auch ein paar Schusswechsel.
Und bei Mauern der Gewaltschlägereien, ne?
Genau, und der Demange hat auch mit dem 71 oder dieser komischen Zombie-Serie Dead Set, die übrigens sehr sehenswert ist, kann er
anguckt. Die ist wirklich toll, ja.
Auch gezeigt, dass er halt Action jetzt kein Meister ist, aber dass er es schon mal inszeniert hat. Und hat Vallée jemals Action gedreht, außer dass Jack Gyllenhaal Demolition eine Wand kaputt haut? Ich glaube nicht.
Tatsächlich nicht. Weder in Dallas Buyers Club noch Wild noch Demolition noch in... Big Little Lies. Ja. Dann, da wäre es aber dann wieder interessant irgendwie, ne? Das macht es interessant, weil es ja dann sowas vollkommen Neues wäre.
Ja.
Ob das funktioniert, ist eine andere Frage.
Also ich finde zum Beispiel, dass der Mark Forster, der den Quantum Trost gedreht hat, und der hat da davor, glaube ich, auch nichts mit Action gemacht. Ich fand, das saß dem Film schon an. Wobei man auch wiederum sagen muss, ja, ganz klar, James Bond hat echt viel Aufwand in die Second Unit gesteckt. Ich glaube, James Bond ist eines der eine wenigen Filme, wo er, glaube ich, der Second Unit Director im Vorspann erwähnt wird.
Ja. Ich hätte noch einen Vorschlag, wenn es nur um die Action geht. Gareth Evans.
Ich wusste, dass das jetzt kommt. Der kommt jetzt. Ja, und Iko Uwais als neuer...
das würde ich so feiern.
Das würde ich sofort gucken.
Ja, ja, ich bin jetzt schon ganz heiß auf diesen Apostel. Gareth Evans, Ich fänd's geil, aber Gareth Evans hat, glaube ich, hat eine ganz andere Actionsprache, um es mal so auszudrücken, als das, was Bond braucht. Ich glaube, wenn die Produzenten sehen würden, was der für Action inszeniert, dann würden die, glaube ich, sagen, ja, okay, wir fragen dann nochmal, ob der Danny vielleicht doch nicht zurückkommen will.
Ja, und vor allem, wenn er sagen würde, so, ich drehe jetzt hier so eine Plansequenz, die dauert 3 Monate und dann geht's weiter, ne? Ich glaube, das wäre so, Ich finde Demange.
Wobei, insgeheim glaube ich ja, dass wir ihn vielleicht morgen, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen was dauern, glaube ich, dass wir überrascht werden und dass sie irgendeinen Regisseur rausholen, entweder der schon einen gemacht hat oder aber wo wir sagen, ach, der macht's, okay.
Mm. Ja, ich weiß ja nicht. Ach nee, okay,
ja,
okay.
Komm, Ron Howard. Komm.
Oh.
Okay, um das Thema mal abzuschließen.
Ich dachte, Ron Howard dreht Guardians of the Galaxy jetzt.
Ich weiß gar nicht, was ihr den immer so schlimm findet. Nochmal so eine abschließende Frage. Wem schadet denn Boyles Ausstieg vor allem? Also ihm selbst, dem Franchise oder Daniel Craig?
Also den Gerüchten zufolge schadet er am wenigsten Danny Boyle auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde sagen, der Film, der Ausstieg schadet sowohl dem Franchise bzw. den Verantwortlichen als auch Daniel Craig, weil wenn das alles wahr sein sollte über Daniel Craig, dann
Also ich glaube, dass es ganz ehrlich letztlich niemanden wirklich schadet. Also Daniel Craig vielleicht ein bisschen, aber das ist dann vergessen, sobald er halt wieder als Bond vor die Kamera tritt und er seine Qualitäten beweist. Und das Bond-Franchise, das gibt es jetzt seit den 60er Jahren, das hat schon diverse Tiefen, aber auch Höhen erlebt. Und das ist dann, wäre dann, es ist aktuell eine Tiefe von...
Ja, wobei diese Tiefe natürlich noch nicht geklärt ist, ne? Man muss ja erst mal sehen, wo das jetzt hingeht, wenn jetzt, wie auch schon geschrieben wurde, dass Daniel Craig ja sehr ungeduldig ist und wohl auch sehr, sehr stimmungsschwankend. Und er dann sagen wir so, passt auf, es geht nicht voran, ich habe keinen Bock mehr, ich bin auch raus, dann würde ich sagen, James Bond, da können wir erstmal noch eine Weile drauf warten, bis das mal wieder weitergeht.
Ja, wobei ich glaube, so lange werden sie nicht warten, weil dafür ist das Franchise zu erfolgreich und sie haben ja auch erst vor einiger Zeit die Rechte neu verhandelt. Von daher, ich glaube, Warner hat jetzt die Rechte für die neuen Filme, ich bin gerade unsicher. Wir haben dazu News gemacht. Also könnt ihr gerne mal danach suchen. Aber ich glaube nicht, dass die so viel Geld reingesteckt haben, um jetzt irgendwie nochmal 8 Jahre zu warten. Ich glaube nicht, dass
wir das... Nee, 8 Jahre hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber ich hätte vielleicht gesagt, dass wir da wirklich noch dann vielleicht irgendwie 3-4 Jahre drauf warten müssten, bis sich die Wogen so geglättern, bis man einen Regisseur hat, der zwar eine Vision hat, aber immer noch formbar oder sich noch anpassen lässt an die Ansprüche von dem Franchise und halt einen neuen Darsteller.
Es gibt ja auch das Gerücht, dass Daniel Craig jetzt vielleicht überlegt, jetzt schon auszusteigen, also keinen letzten Bot noch mal mehr zu machen.
Ja, sag ich ja, ne, dass er keinen Bock mehr hat und einfach weg ist.
Ja, ich bin ehrlich, ich mag Craig wirklich sehr gerne als Bond. Ich würde sogar sagen, Daniel Craig ist nach Connery mein Lieblingsbond. Aber ich fänd's nicht so schlimm, tatsächlich. Also...
Ja, es wäre schade, ne?
Es wäre schade, klar. Und wenn ich Daniel Craig... Gut, ich bin nicht Daniel Craig. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt sein Leben lang immer als Bond als festgelegt ist. Aber sein Girokonto wird es, glaube ich, trotzdem freuen. Und ich glaube nicht, dass sie schaffen werden, den Dreh dieses Jahr noch anzufangen. Ich glaube nicht, dass Bond 25 wie geplant im November 2019 kommt. Aber wie gesagt, 8 Jahre war ja, wie gesagt, es war immer nur so... Griff ins Dunkel, also ich würde schätzen, so 2020, 2021 müsste er kommen.
Ja, es bleibt spannend.
Und wie?
Oh Mann. Gut. Wenn wir gerade bei Filmen sind, beziehungsweise bei einem Film, der noch nicht gedreht wird und auch noch nicht in nächster Zeit gedreht wird, können wir gleich weitermachen. Und zwar mit Guardians of the Galaxy Volume 3. Mag ich mal ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist?
Aber ich muss auch einen Schluck trinken vorher.
Dann hol mal aus.
Also, es begab sich zu einer Zeit. Nein. Wer es noch nicht mitbekommen hat, James Gunn, der Autor und Regisseur der ersten beiden Guardians-Filme, wurde von Walt Disney entlassen. Der Grund sind 10 Jahre alte Tweets, in denen James Gunn Witze gemacht hat über Vergewaltigung und Pädophilie. Und Disney hat das mitbekommen und hat dann gesagt, so, nee, das geht nicht, das ist nicht vereinbar mit unserer Firmenpolitik, und hat ihn dann vor die Tür gesetzt. Klingt jetzt erstmal alles, sag ich mal, logisch. Jetzt kommt aber Folgendes, dass vor dem Start des ersten Teils, ich glaube vor der Produktionsbeginn, wurden diese Tweets halt schon publik gemacht. Und bereits davor hat sich James Gunn entschuldigt und hat auch ganz klar gesagt, Leute, das waren halt dumme Scherze, ja, so war ich früher drauf, und hat sich mehrfach dafür entschuldigt. Disney schien es damals vollkommen egal zu sein, hat gesagt, ja, mach du mal weiter. So, dann hat er den ersten Teil gedreht und wie wir wissen, der war ein voller Erfolg. Der hat es geschafft, dass wir einem sprechenden Waschbären, einem sprechenden Baum zujubeln, die im Weltraum Abenteuer erleben. Und dann kam der zweite Teil, den mögen auch viele sehr gerne. Ich finde ihn sogar besser als den ersten. Und jetzt sollte diesen Herbst die Dreharbeiten zu Teil 3 stattfinden. Aber wie gesagt, dann wurde James Gunn plötzlich entlassen. Und es kam dazu, weil einige Journalisten, die mehr dem rechten Lager zuzuordnen sind, halt diese Tweets, wovon einige halt wirklich auch gelöscht waren, wieder ausgegraben haben und das an die große Glocke gehängt haben und so getan haben, als ob diese Tweets, als ob das total, als ob das neu wäre, dass er das geschrieben hätte. Ja, dazu muss man sagen, diese Tweets waren definitiv nicht besonders nett und auch nicht besonders geschmackvoll, aber er hat sich nie gegen eine bestimmte Person gerichtet, waren relativ pubertäre Scherze, fand sie jetzt nicht lustig, aber ich fand, da gibt's Schlimmeres, also jeder, der mal eine halbe Folge South Park gesehen hat, hat das Schlimmeres gehört. Ja, dann hat Disney halt das gesehen und hat gesagt, oh, das schadet unserem Ruf. Und hat ihn dann vor die Tür gesetzt. Und ja, das wäre so die grobe Zusammenfassung. Habt ihr auch Fragen?
Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich hatte versucht rauszufinden, was jetzt genau passiert ist. Also du hast es ja gerade nochmal alles ausführlich dargestellt. Aber irgendwie war immer die Frage, warum? Warum jetzt? Also... Und vor allen Dingen hat er sich davon ja schon distanziert. Und im Nachgang, also nicht nur, dass die Fans jetzt auf die Barrikaden gegangen sind und der Großteil irgendwie gesagt hat so, ey Leute, das ist jetzt einfach ewig lange her und hat sich da schon entschuldigt und muss jetzt trotzdem nochmal im Nachgang die Konsequenzen ziehen, sondern auch der Cast vom Film selber hatte sich ja dazu positioniert und gesagt, wir kennen ihn ganz anders, James Gunn, wir arbeiten mit dem gerne zusammen und er ist nicht so, wie diese Tweets es darstellen.
Die ja auch 10 Jahre alt sind, wenn man sich die seine heutigen Tweets anguckt, die sind halt komplett anders. Also das ist, James Gunn ist immer noch ein Mann des Scherzes, ja, der auch nicht unbedingt die Scherze macht, für die Disney bekannt ist. Das sieht man aber auch ganz klar in den Guardians-Filmen, ja. Aber er ist keiner mehr, der jetzt provokativ unterwegs ist. Das ist er nicht mehr. Ja, und ich es gibt halt, wie gesagt, es gibt so Theorien, warum es jetzt ausgegraben wird. Und deswegen, es sind Theorien, deswegen bitte nicht glauben, dass es stimmt, weiß man nicht. Aber es ist nun mal so, dass ja Disney Fox kaufen möchte. Und ich glaube, der Deal ist so gut wie unter Dach und Fach. Jetzt muss nur noch irgendeine US-Behörde zustimmen.
Genau, die Kartellbehörde muss jetzt noch zustimmen.
Genau, und die ist natürlich unter Trumpscher Leitung. Und es gibt durchaus das Gerücht, dass Disney so ein bisschen Muffensausen bekommen hat, weil James Gunn zum einen sehr großer Gegner von Trump ist, wie ich glaube 80% von ganz Hollywood, und dass diese Tweets vielleicht durchaus dazu führen könnten, dass die Kartellbehörde sagt, nee, das finden wir nicht gut. Wie gesagt, das ist eine Theorie, ja, also, aber sie hält sich bis heute sehr wacker. Was haltet ihr denn davon, von dieser Theorie?
Naja, sie klingt ja schon in sich stimmig. Ich bin jetzt zwar auch nicht so wirklich tief in der Materie drin, aber wenn du das so erzählst, dass diese Kartellbehörde da zustimmen muss und die unter dem Kommando von Donald Trump steht und es anscheinend ja auch Donald Trump-Anhänger waren, die die Tweets noch einmal rausgebracht haben, und James Gunn sich anscheinend auch sehr deutlich gegen Trump positioniert, dann scheint das schon irgendwo stimmig zu sein. Oder irgendwie so eine Verschwörungstheorie, die jetzt nicht total abgehoben klingt, ne?
Ja. Ja, Da kann ich mich tatsächlich anschließen, irgendwie. Also gefühlt ist es auch mega ärgerlich, weil er hat das Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch ist fertig. Ist ja noch die Frage, ob sie das Drehbuch jetzt auch verwenden.
Also das ist wohl jetzt endlich entschieden. Sie werden wohl das Drehbuch wirklich verwenden. Und er wird dafür wohl eine Ablösesumme von, ich glaube, geschätzt 7 Millionen US-Dollar bekommen.
Okay. Weil ja das Franchise ja schon von seinem Geist irgendwie lebt, von seiner Idee lebt und von seinem Humor. Und er ja zumindest durch das Drehbuch, das ja transportiert wird. Da ist immer noch die Frage, wer übernimmt jetzt irgendwie? Also sie haben es ja erstmal auf Eis gelegt, das hatten wir ja vorhin schon gesagt gehabt. Und das ist die Frage, wer jetzt quasi die Regie übernimmt dann.
Um da nochmal kurz zwischenzufunken, der Dave Bautista hat doch auch gesagt, dass er sich irgendwie rausstreiken wird, wenn das Drehbuch nicht genommen wird, oder?
Ja, genau.
Genau,
ja,
das hat genau, er gesagt. Genau. Ja. Der Dave Bautista ist von den ganzen Cast-Mitgliedern neben jetzt Sean Gunn, das ist halt der Bruder von James Gunn, das ist also nicht so überraschend, dass er sich für seinen Bruder stark macht, aber ist Dave Bautista sehr einer der lautesten Fürsprecher für James Gunn. Ja. Und der auch, wie gesagt, schon gesagt hat, wenn die das Drehbuch nicht nehmen, dann versucht er sich irgendwie rauszustreiken, weil er halt einen Vertrag hat für 3 Filme und aber auch gesagt hat, Leute, ich werde halt meinen Verpflichtungen nachkommen, wenn halt das Drehbuch benutzt wird, aber glaubt mir, ich werde es nicht gerne machen und ob ich danach noch weitermache, ist eine andere Sache.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass das Disney jetzt eher egal ist. Ich finde Dave Bautista als Drax ist super. Ich finde Dave Bautista hat was als Darsteller. Ich gucke mir jetzt nicht gerne an. Aber es ist halt kein Chris Pratt. Wenn Chris Pratt das gemacht hätte, ich glaube, dann sähe es bei Disney ein bisschen anders aus.
Ja, schade eigentlich, ne? Also ich meine, die haben ja den Brief geschrieben und also war, glaube ich, ein Brief, ne?
Ja.
Wo sie sich dann alle hinter Gunn gestellt haben, aber sie sind halt nicht weitergegangen, außer Dave Bautista. Ja. Das finde ich schade. Also ich glaube, das hätte nochmal ordentlich eine Welle gemacht. Und dann ist ja auch die Frage, also wie weit schadet sich Disney da auch selbst aktuell?
Ich finde, dass das der Image-Schaden für Disney enorm ist, ganz ehrlich, relativ enorm. Und ich finde, es ist sehr seltsam, wie radikal sie das aussetzen. Also es spricht für mich wieder für diese Theorie tatsächlich. Weil die haben halt echt ordentlich Backlash bekommen dafür.
Ja, und wie krass die Hierarchie auch in dem Disney-Konzern ist, ne? Also das kam ja nicht von irgendwelchen Manager-Ebenen auf untere Ebene oder mittlere Ebene, sondern, so wie ich das gelesen hatte, hat der Disney-Chef selber gesagt, so hier, ja, du bist jetzt raus. Auch über Marvel und alle anderen hinweg, wo es jetzt ja auch noch Twist gibt.
Ja, ich meine, da muss ich mir ja vorstellen, Marvel Studios gehören zum Disney, aber Marvel Studios, die machen für Disney im Jahr, ich würde sagen, so 1-2 Milliarden Gewinn.
Ja, ne? Locker.
Würde also schon sagen, dass die Marvel Studios, neben Star Wars natürlich, die größten Geldbringer für Disney sind. Und Kevin Feige, das ist ja so der Mastermind des MCU, dass selbst der da nicht einbezogen wurde, das ist auch seltsam, finde ich.
Der hat sich ja dann auch noch zu Wort gemeldet, ne, dass er auf jeden Fall für James Gunn Stellung bezieht.
Ja, weil wir reden ja nicht von einem Typen, der einfach 2 Filme gedreht hat. Es ist einfach so, dass James Gunn, das war halt seine Handschrift, das waren halt seine Filme, das hast du halt gemerkt. James Gunn ist so für mich der einzige Autorenfilmer im MCU. Du hast halt diesen Film angemerkt, was der wollte. Du hast gemerkt, da steckt was hinter. Da steckte wirklich, das ist jetzt ziemlich abwegig, aber schon so ein bisschen seine Seele steckte da drin. Da steckt Liebe und Seele drin in diesem Film.
Ja, wenn du dir die anderen Reihen anguckst, ne, also egal ob Iron Man oder Thor beispielsweise, da hast du halt immer einen stilistischen Bruch drin.
Ja.
Also die sind halt nicht, außer die Russo-Brüder, die machen jetzt schon eine relativ stringente Geschichte draus, aber eher Richtung den Avengers und Captain America. Aber bei den Guardians hast du halt wirklich das Gefühl gehabt, ah, okay, ich bin jetzt in dieser Welt drin. Ich habe das Gefühl, hier lebt was.
Ja. So, da. Ich meine, er hat es geschafft, dass dieses Team, was, wenn du auf dem Papier liest, wie dieses Team zusammengestellt wird, da denkst du ja, was ist das für ein Schwachsinn? Und dann guckst du halt in diesen ersten Film an und die wachsen ja echt zu Herzen. Also dir geht es nahe, wenn ein Baum stirbt, der immer nur seinen Namen sagt. Ja, das musst du auch erstmal schaffen. Ja.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig sind die Guardians of the Galaxy für das MCU und wie sehr schadet das jetzt aktuell auch dem Universum? Beziehungsweise dieser Blockbuster-Reihe, wie sie nachher rausbringen.
Ja, um da einfach mal so ein Beispiel heranzuziehen, ich habe ja mal vor kurzem das Community-Ranking des gesamten MCU gemacht. Und also bei Movie Break bei uns. Und auf Platz 1 war Guardians of the Galaxy und auf Platz 2 war Guardians of the Galaxy 2. Das ist relativ deutlich. Finde ich.
Ja. Ja. Ah ja, Community ist nicht so wichtig.
Schweigen. Ah. Kommst du mir auch noch mit Fakten, was soll das?
Ja. Na, ich denke schon, dass das so mit das, ich vielleicht sogar die das beliebteste Franchise oder beziehungsweise die beliebtesten Superhelden innerhalb des MCU sind.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt wirklich gesagt wird, da kommt jetzt kein dritter Film mehr, wir streichen den beispielsweise, dass dann auch sehr, sehr viele enttäuscht sind und dann irgendwie auch anders an das Marvel-Universum herangehen.
Ja.
Ich glaube einfach, James Gunn ist einfach unglaublich wichtig. Das sieht man ja auch allein daran, weil dass er bei Infinity War ja wirklich da mitgeholfen hat beim Skript, wenn es um die Guardians ging. Der war da wirklich wohl sehr stark involviert, wie Russo-Brüder ja immer wieder betont haben. Ja, also ich bin ehrlich, die News, dass James Gunn die Guardians verlassen muss, die kam ja auch passenderweise zur Comic-Con, war echt heftig. Also ich finde das echt traurig. Und jetzt auch, ich glaube, Pascal hat die News gemacht, dass gesagt wurde von Disney ganz klar, nee, er wird nicht zurückkommen. Ja. Er wird nicht den dritten Teil inszenieren. Fand ich auch schade.
Er hat sich wohl nochmal, um wirklich jetzt alles klar zu machen, mit dem Alan Horn getroffen. Das ist der Disney-Vorsitzende, wenn ich mich nicht irre, Alan Horn. Ja, und sie haben sich wohl ausgesprochen, was auch immer das bedeuten mag, aber es wurde dann halt auch definitiv gesagt, du, James, never again.
Ja, schade, ne? Ja.
Und jetzt liegt der Film auf Eis und also, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, er sollte in diesem Herbst, sollten die Dreharbeiten starten, damit der Film dann 2020 in Kinos kommt. Und auf Eis gelegt heißt nicht, dass das Projekt abgesagt ist. Es heißt halt, nur aktuell wird nicht weiter daran gearbeitet und sie werden garantiert, nehme ich stark an, in den nächsten Wochen und Monaten dann wieder versuchen, das Projekt ins Rollen zu bringen. Die Frage ist halt dann nur, mit welchem Regisseur. Und einer der Regisseure, der sofort genannt wurde, der auch schon beim Marvel Erfolg mit Thor hatte, ist Taika Waititi, der ja aktuell den Jojo Rabbit mit Sam Rockwell und Scarlett Johansson dreht, wo er ja selbst Hitler verkörpert. Ja. Wir haben einen Satz von James Gunn gefunden. Der Hitler macht's, ja.
Ja, wobei das ja eben auch schon dann wieder irgendwie passen könnte. Ich hab mir ja auch gedacht, ja, wer soll das übernehmen? Okay, Taika Waititi, das wäre passend, aber der macht halt gerade diesen Jojo Rabbit. Aber wenn jetzt Guardians erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben wird, dann könnte es ja vielleicht irgendwie passen. Wenn die dementsprechend warten, dass Taika Waititi seinen Film fertigstellt. Und dann halt den dritten Guardians übernimmt, was ich okay finde.
Aber meint ihr, der macht das?
Also ich das weiß ich nicht. Er hat sich, glaube ich, dazu noch nicht geäußert. Aber es wäre ein ziemlich cleverer Move von Disney, weil Taika Waititi bei den Fans halt total beliebt ist. Ja, der ist alleine, wie er sich gibt. Ja, man guckt natürlich das Thor 3 Bonusmaterial ist super. Der Audiokommentar von ihm ist großartig. Ja. Den müsst ihr euch angucken, ob ihr es anhören, das ist super. Ja. Und das merken die Fans. Und deswegen hat der auch einen sehr guten Ruf. Und ich glaube, wenn jetzt Disney sagen würde, übrigens, wir haben hier Regisseur ABC, der dreht jetzt Guardians 3, glaube ich, dass die Fans dann sagen so, pfff, wird doch eh scheiße. Aber ich glaube, wenn die Taika Waititi jetzt nehmen, dann werden die sagen, okay, war kein guter Move für James Gunn, aber hey, Taika Waititi.
Ja. Also sie müssen schon eine Größe nehmen, einen Namen nehmen, der sowas auch mitträgt, der sowas zieht.
Ja, sie müssen auf jeden Fall jemanden haben, der sich schon bewiesen hat. Ne?
Ja. Und der auch beliebt ist bei den Fans.
Ja, klar. Ron also Howard. Roman Polanski können sie jetzt nicht unbedingt nehmen. Aber Taika Waititi wäre eine logische und eine gute Lösung und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der daraus was Gutes machen würde. Denn der Humor der Guardians, der war ja auch in Thor Ragnarok zu finden, ne? Mhm, und die Bildwelten.
Ich glaube auch, dass ohne Guardians of the Galaxy Marvel nie grünes Licht für Thor Ragnarok gegeben hätte, in der Form, ja, wie er jetzt ist.
Ja, ja, ja. Das stimmt, ja.
Deswegen Team Taika, auf jeden Fall.
Ja, also, wie gesagt, ich bin ehrlich, ich finde Thor 3 gut, aber jetzt nicht so überragend wie viele andere. Aber auch für mich wäre Taika Waititi so der, wo ich sage, ja, das macht Sinn. Mhm. Ne? Aber natürlich bleibe ich dabei, am besten wäre James Gunn. Punkt. Aber das wird natürlich, dazu wird sich kommen.
Ansonsten habe ich gehört, ein gewisser Danny Boyle hat Zeit.
Ja, wobei Danny Boyle dreht ja aktuell noch sein Musical.
Ja, gut. Also. Man kann auch zwei Filme nebenbei drehen, glaube ich, gleichzeitig.
Ja. Wobei, das war ein, da habe ich mich echt schlapp gelacht. Das haben wir, glaube ich, auch bei Facebook geteilt. Irgendjemand hat so einen Fake-Artikel geschrieben. Hat geschrieben, Marvel Studios haben einen Ersatz Regisseur für Guardians of the Galaxy 3, ein Unbekannter namens Jimmy Gunbergo.
Ja, ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen. Ja. Ja. Ich weiß ja, also mir fällt auch sonst keiner ein, der aktuell so verrückte Ideen hat und so einen bestimmten speziellen Humor, außer Guardians of the Galaxy irgendwie. Also,
wie gesagt, ja. Die Frage ist halt, wenn du als Regisseur angefragt wirst, hey, willst du Guardians of the Galaxy Volume 3 drehen, ist das erst natürlich, ey, cool, das ist ein cooles Franchise, ja, das bringt mir auch was, das bringt mich weiter, da, wenn ich den inszeniere und es gut mache, dann kann ich auch Projekte verwirklichen, ne, die ich sonst nicht machen hätte können. Siehe jetzt Jojo Rabbit und Taika Waititi. Aber ich glaube, der zweite Gedanke ist auch scheiße, ich trete in die Fußstapfen von James Gunn, wenn das halt mies wird, dann grillen mich die Fans. Und wir wissen ja, was bei Twitter und Facebook los sein kann, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie die Fans es wollen. Hm.
Ja. Wie sieht denn die Zukunft von James Gunn aus?
Das ist auch interessant. Er sollte ja eigentlich bei der Comic-Con anwesend sein, um dort ein Projekt für Sony vorzustellen. Es sollte so eine Art Horrorfilm sein. Und mit der Meldung, dass er die Guardians verlässt, kam auch dann die Meldung, dass er nicht bei der Comic-Con ist. Daraufhin haben ganz viele Leute gedacht, okay, der ist in Hollywood jetzt komplett durch. Aber so wie es aussieht, stimmt das wohl nicht. Es gibt jetzt wieder Gerüchte, dass Warner wohl sehr interessiert ist, mit ihm Filme oder Serien umzusetzen. Ich glaube, die wissen halt, was man hat an diesem.
Also ganz ehrlich, diese Tweets, die jetzt nochmal ausgegraben wurden, ich bin der Überzeugung, das hat keinerlei Rufschädigung bei James Gunn. Der wird von Netflix zugeschissen werden mit Angeboten, der wird von Warner zugeschissen, der wird von DC wahrscheinlich auch noch gefragt, das ist unfassbar.
Rette das DC-Universum. Ja,
okay. Ich habe gehört, dass auch Thomas mich schon eine Anfrage geschickt hat.
Ja, ja, definitiv.
Ja. Lieber Herr Gunn, also, mein Sohn geht bald in die Schule. Könnten Sie das bitte für Beschwestern?
Nee, aber... Also ich glaube auch, also die großen Konkurrenten quasi von Disney, und davon gibt es ja nicht wenige, die werden sich den jetzt schnappen.
Wäre ja jetzt fast schon logisch, dass er nach Netflix geht, ne? Und dann sowas ganz Eigenes macht. Und die sagen, ja komm, hast 100 Millionen, mach was du willst. Schick's uns einfach, wenn du fertig bist. Wir veröffentlichen das.
So eine Guardians-Rip-Off-Serie.
Ja.
aber wisst ihr, was ich nicht haben möchte? Dass er zu DC geht. Wir haben schon bei Josh Whedon gesehen, das geht nicht unbedingt gut aus.
Ja. Ja gut, wobei Joss Whedon da auch nicht seine eigene Vision irgendwie, da hat er irgendwie so
ein
Zackstückeltes vor sich gehabt.
Ja, das
stimmt. Ja. Nee, Netflix. Geh mal nach Netflix. Komm.
Ja, Netflix finde ich auch.
Mach mal irgendwas für Netflix. Mach eine Serie oder so.
Irgendwas Verrücktes, ja. Genau.
Also eine Serie gerne, aber ich finde, dass der James Gunn auch gut dabei ist, die Leinwand mit Spektakel, Partikeln und Farben zu füllen.
Ja.
Und das kannst du bei Netflix einfach nicht. Also eine Serie gerne, aber ich möchte jetzt keinen Film von ihm. Außer er macht natürlich was Kleines wie jetzt Super nochmal. Ich glaube, wenn er jetzt was machen würde wie Super, wäre das, glaube ich, wäre das ziemlich krass.
Wahrscheinlich verfilmt er einfach seine ganzen Tweets.
Die Frage ist, ob Netflix das dann umsetzen möchte.
Ich glaube nicht. Mach was du willst.
Okay, habt ihr sonst noch was zu James Gunn und Guardians of the Galaxy und Disney?
Das bleibt spannend, ne?
Ja, es deprimiert mich, wenn ich ehrlich bin.
Mehr als Danny Boyle?
Ja. Okay. Wesentlich mehr als Civil War.
Ich muss ja sagen, ich mag den ersten Guardians total gerne, den zweiten fand ich nicht mehr so gut. Deswegen bin ich ja wirklich bei Danny Boyle ein bisschen mehr niedergeschlagen gewesen, weil...
Du hast ja auch kein Herz, du schlägst kleine Kinder und Katzen,
Babys. Ja, weil da so durchgesickert ist, dass der wirklich versucht, komm, ich mache jetzt was ganz anderes. Beziehungsweise, was heißt was ganz anderes? Er hat ja auch irgendwie versucht, noch einen russischen Bösewicht irgendwie ins Drehbuch zu schneiden, damit die halbwegs zufrieden sind. Ne, aber naja, zwei große Projekte, wo man sehen wird, wie es weitergeht, wenn es weitergeht.
Vielleicht wechseln sie einfach nur, ja, die beiden. Einfach so auf der Straße High Five, der eine geht zu Rani, der andere geht zu Bond.
James Gunn inszeniert Bond. Bond, das wäre schon geil, ja.
Das wäre aber echt ein Coup. Wirklich, ich glaube, das würde ich abfeiern.
Ich würde, also James Bond von James Gunn? Ja, warum nicht?
Ja. Und am besten fängt der Bond 25 genauso an wie damals Guardians of the Galaxy. James Bond tänzelt da durch irgendwelche.
Okay. Okay. Ja, da hätte ich Lust drauf.
Ja, okay.
Machen wir. Jetzt das letzte Thema. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt über Blockbuster gesprochen und es gibt jetzt eine Änderung, eine Neuerung bei den Oscars. Und zwar den Blockbuster-Oscar. Was haltet ihr davon?
Ja, ich darf.
Ja, da geht's wohl darum, dass der Film ausgezeichnet wird, der eine herausragende Leistung in Sachen Popularität gebracht hat. Das heißt, der Film, ganz plump gesagt, der die meiste Kohle eingespielt hat, wahrscheinlich. Und die Kategorie kommt, glaube ich, ab nächstem Jahr, oder?
Ja, ab nächstem Jahr. Mhm.
Ja.
Aber Entschuldigung, aber ist es wirklich so? Der Blockbuster, der die meiste Kohle...
Ja, also nicht die meiste, sondern der halt erfolgreich war, ne? Halt.
Okay, weil das haben wir halt zum Beispiel beim Deutschen Filmpreis und da ist halt die Spannung gleich null, ja, weil ja, du nee, halt nee, weißt, so schon, fuck your Goethe 3 hat er
ja, okay. Nee, so dann der halt...
Also trotzdem noch von der Jury entschieden, ne? Also da ist ja nicht okay. Die Frage, wer hat die meiste Kohle gemacht.
Also schon Filme, die halt erfolgreich waren und die okay. Halt mit die erfolgreichsten. So. Also in diesem Jahr wäre das dann halt Black Panther und Avengers und... Was waren da noch?
Call Me By Your Name.
Und Call Me By Your Name, genau. Ja, die drei wären dann wahrscheinlich.
Jurassic World
und...
Oh, wenn Deadpool. Der einen Oscar bekommt, dann werde ich aber fuchsig.
Mission Impossible.
Ja.
Ja, ich find's fragwürdig auf jeden Fall, weil es... Einerseits stellt es die Blockbuster irgendwie in ein schlechtes Licht, dass sie es nicht verdient hätten, als bester Film ausgezeichnet zu werden. Und andererseits wirkt es so, als wenn... Die Frage, die ja heute wieder aufgekommen ist, ist, sagen die, dass der populäre Film gleichwertig in seiner Bedeutung ist mit dem besten Film? Nur, dass es halt eine andere Kategorie ist. Und wenn es so ist, dann ist es ja so, dann könnte man theoretisch ja die ganzen Blockbusters auch einfach als normalen besten Film nominieren. Ja, ist ein bisschen problematisch alles, finde ich. Vor allem, es scheint ja letztlich nur darum zu gehen, die Einschaltquoten zu erhöhen. Indem man sagen kann, oh, Black Panther, Oscar nominiert, ja.
Genau, also ich glaube, das ist so, dass das Hintergrund, also warum sie das denn überhaupt machen, also um irgendwie die Zuschauerzahlen wieder nach vorne zu bringen, weil wir sprechen jetzt über Blockbuster, Oscar, welcher gewinnt, Popularität. Aber dann stellt sich wirklich die Frage, zeichnet das dann den Blockbuster-Film oder das Blockbuster-Kino als das aus, was es ist, und zwar keine guten Filme, die in die Kategorie bester Film gehören. So.
Und außerdem brauchen Blockbuster ja unbedingt noch ein bisschen mehr Popularität. Ne? Über die redet man ja kaum.
Ne, die Oscars brauchen ein bisschen mehr
Popularität. Ja, das ist. Also ich glaube, die Blockbuster werden so ein bisschen für die Oscars gerade so missbraucht. Wobei, missbraucht ist jetzt ein starkes Wort, gebe ich zu, aber es wirkt schon so. Hey, komm doch auf unsere... Das ist so ein bisschen so, hey, komm doch, cooler Junge, komm auf meine Party.
Genau.
Kriegst auch ein Bier gratis.
Kriegst eine goldene Statue gerade.
Ja, yeah. Brauche ich nicht, ich habe 3 Milliarden eingespielt, tschüss.
Ja, wirkt alles so ein bisschen halbgar, finde ich. Ich meine, ich glaube, das hat noch keinen Blockbuster geschadet, dass er nur einen Oscar, und zwar für die besten Special Effects, bekommen hat. Und es geht ja auch anders, wenn man einen wirklich guten Blockbuster hat, wie zum Beispiel jetzt Mad Max Fury Road, der hat ja auch abgesahnt. Zwar nicht in den großen Kategorien, was er eigentlich verdient hätte.
Ja.
Genau. Das wäre auch bester Film und beste Regie gewesen eigentlich.
Ja.
Aber ja, Ich sag mal, wer jetzt auch noch so viel Wert darauf legt, welcher Film einen Oscar gibt, der ist, glaube ich, auch ein bisschen, ja, nicht ganz da, würde ich sagen.
Also ich finde es auch ein bisschen komisch, weißt du, du kriegst halt einen Oscar, weil du die beste Kameraarbeit geleistet hast, okay. Aber irgendwie ein Oscar für du warst der populärsten ist so, boah, danke.
Coole Leistung.
Ja, und so. Geil, ne? Super.
Ich habe die Zuschauer gesehen,
ja.
Alles gut.
Ja, heute wurde ja auch noch die Frage gestellt, irgendwie, was ist denn jetzt, wenn Black Panther in der Kategorie populärer Oscar nominiert ist, hat er dann überhaupt auch noch die Möglichkeit, zusätzlich in der Kategorie bester Film nominiert zu sein? Was man ja zum Beispiel auch bei Michael Haneke's Liebe gesehen hat, der war als bester Film nominiert und auch als bester ausländischer Film. Geht das dann auch so in den beiden Kategorien?
Müsste eigentlich.
Das heißt theoretisch, wenn du jetzt einen russischen Blockbuster hast, der 1 Milliarde einspielt, den kannst du dann als besten ausländischen Film, bester populärer Film und bester Film nominieren lassen. Wow.
Dreimal bester Wolf Film. Wolf
Warrior 2.
Oh ja, definitiv, ganz klar. Würde mich auch nicht überraschen. Ich meine, aktuell wie Hollywood China umgarnt. Würde mich nicht überraschen, tatsächlich.
Wir hatten im Vorgespräch ja auch mal ganz kurz reingeguckt, welcher denn so klassischer Blockbuster, der gefühlt in diese Kategorie passt, das letzte Mal den Oscar für den besten Film bekommen hat. Mhm. Und das war Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, 2004. Mhm.
Aber der musste dann halt auch sein, ne?
Ja. Ja.
Und davor war es dann Titanic?
Gladiator war noch, 2001. Braveheart? Der passte, genau. Braveheart, also Titanic, Braveheart.
Ja. Gladiator bester Film gewonnen?
Ja.
Bester Film,
ja,
aber ja. Nicht beste ja. Regie, ne?
Nein.
Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ja, und dann Blockbuster-Filme in den letzten Jahren, die nominiert waren, da wird es dann auch ein bisschen eng. Da hat man zwar Mad Max, was war das noch? Man hatte
Gravity vielleicht?
Gravity, man hatte, wie heißt der denn nochmal? Wir hatten sie doch eben noch alle. Gravity, Mad Max, Inception und...
Bei der Marsianer hatten wir überlegt, ob der
War nominiert und das ist ein Blockbuster.
American Sniper hatten wir überlegt, ob der irgendwie so reinpasst, aber der ist ja danach
auch echt Blockbuster geworden.
Wobei man ja nicht vergessen darf, dass die Academy ja, glaube ich, vor ein paar Jahren die Nominierungsliste von der bester Film, glaube ich, von 5 auf 9 erhöht hat.
10.
Oder auf 10, ja. Da ist ja auch die Frage, wenn es die klassischen Regeln wären, ob diese Filme sich dann überhaupt dann in dieser Kategorie wiedergefunden hätten. Ich bezweifle das stark.
Ja, ja, der Marsianer never. Ja, es ist alles ein bisschen seltsam, aber die Oscars sind natürlich auch darum bedacht, dass sie geguckt werden. Und anscheinend geht das ja auch, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt genau war, auf Kosten anderer Kategorien, dass so kleine Kategorien von wegen bester Kurzdokumentarfilm dann in die Werbung verlegt wird und sowas.
Genau, da kann ich mal reingrätschen. Was mich nämlich wesentlich mehr stört als dieser Blockbuster-Oscar, ist, dass wir wirklich jetzt ab nächstem Jahr es machen wollen. Sie wollen die Show halt straffen und dafür werden halt die unprominenten Kategorien, also die Kategorien, wo keine bekannten Gesichter auf der Bühne stehen, halt in die Werbepause verlegt. Und das finde ich sehr schade. Ich finde, das ist sehr respektlos. Ich fand es auch schon sehr respektlos, als die Academy entschieden hat, dass der Oscar fürs Lebenswerk ein paar Monate früher vergeben wird. Ja, und dann halt eben bei der Oscar-Zeremonie wird dann einfach so ein kurzer Film eingespielt, dass jeder weiß, hey, Donald Sutherland hat einen Oscar gewonnen. Cool.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Das finde ich respektlos. Ich kann verstehen, warum sie es machen. Ja, sie wollen halt wirklich die Show straffen von 4 auf 3 Stunden. Okay. Ich kann damit auch überleben, dass die mittlerweile gefühlt nur 3 Sekunden haben, um sich zu bedanken. Aber ich finde, diese Leute, die da ausgezeichnet wurden, die sind ja mit dafür verantwortlich, dass der Film so ist, wie er ist. Ja. Der Typ, der für den Tonschnitt zuständig ist, man merkt halt erst dann, ja, wenn der Tonschnitt scheiße ist, wenn er halt scheiße ist. Und ich finde das, es stört mich einfach. Ich finde das sehr despektierlich, diese Leute da so abzufrühstücken und wegen, ja komm, Werbepause, komm mal schnell, hol dir einen Oscar ab und tschüss. Das finde ich, ist nicht die feine englische Art. Mir ist klar, dass die meisten Zuschauer, dass denen das scheißegal ist, wer das ist und sich auch fragen, was ist denn jetzt bitte Kurzdokumentation? Ja, aber es gehört nun mal dazu. Und ganz ehrlich, die Leute, die die Oscars halt schauen wollen wegen den großen Namen, die können sich am Tag darauf bei irgendwelchen Klatschmagazinen im Fernsehen oder im Internet die besten Bilder ansehen, wie sich halt Angelina Jolie für den Oscar bedankt und dann hinterher wird gefragt, welches Kleid tragen sie denn heute?
Ja, aber da denkst du halt nicht aus der Massenperspektive, ne? Also
das stimmt, das stimmt, ja.
Ich sag mal, wir gucken die Oscars, um wahrscheinlich auch noch ein bisschen bei den kleinen Kategorien vielleicht noch das eine oder andere zu entdecken. Aber der Großteil möchte halt sehen, wie, weiß nicht, wie die Kleider von Jennifer Lawrence aussehen und mit wem Leonardo DiCaprio dabei ist, ob er mit Mutti da ist. Und ja, das ist.
Genau, wer macht ein Selfie, wie sehen die Gesichter aus, wenn die anderen gewinnen? Wisst ihr, was ich gerne als Kategorie gehabt hätte, anstatt Blockbuster? Hätte ich einen Stunt-Oscar.
Ja, das stimmt. Stunt-Oscar brauchen sie auch mal. Auch finde ich wichtig, also was auch mal Thema wäre, wäre ein Casting-Oscar. Es gibt ja wirklich, das wäre auch eine Kategorie, die durchaus wichtig ist.
Es wurde ja auch lange darüber, über einen Motion-Capture-Oscar gesprochen, ne? Aber ja. Das wäre halt dann jedes Jahr Andy Serkis.
danke. Wenn ihr einfach den Circus Award.
Ja, ein Stunt-Oscar ist eine sehr gute Idee, aber das würde dann halt auch jedes Jahr Tom Cruise werden.
Ja, also. Nee, aber da kann man ja nochmal das Setbau und sonstiges mit reinnehmen. Also, dass nicht nur der Darsteller oder die Darstellerin ist, sondern irgendwie so das Gesamtwerk an Stunts.
Ja, ein Stunt-Oscar macht tatsächlich.
Dann geben sie einfach Jackie Chan 20 rückwirkend.
Ich glaube, was mir gefallen würde, ist, wenn sie die Oscars verkünden, dann nicht erst so zwei Typen nach vorne schicken, die dann meistens versuchen, so witzig zu sein, ja, oder irgendwie was,
oh, ja, ne,
sondern einfach sagen würden, okay, das sind die Nominierten für die Kategorie. Und dann kommt halt der Sieger und darf sich bedanken und den goldenen Oscar entgegennehmen und gut ist. Und dass die Zeitersparnis dann ein bisschen mehr mit Show gefüllt wird. Weil ich hatte in den letzten Jahren wirklich das Gefühl, am Anfang gibt's halt dieses Stand-up oder diese große Show, je nachdem, wer die Oscars moderiert. Und danach ist halt meistens tote Hose. Dann ist es halt wirklich so wie so
ja, das ein Staffellauf. Das ist eine absolute Selbstbeweihräucherung, wo man als Zuschauer vorsitzt und sich fragt, wenn man sich zum Beispiel mal die Ausschnitte aus den 80er Jahren oder so anguckt, das hatte noch ein ganz anderes Feeling einfach irgendwie, ne? Das war nicht so aufgebauscht, das war zwar immer noch so eine Reichenveranstaltung, ja, aber das hatte ja immer noch so ein bisschen Bezug zu, dass man gemerkt hat, okay, da sind Leute, die sich für Filme interessieren. Da hast du dann auch mal Joe Pesci gehabt, der auf der Bühne gegangen ist und einfach nur Danke sagt und wieder abzieht, ne? Weil es einfach, ja, weil es einfach scheißegal ist, ja, ob der jetzt den Oscar kriegt oder, und heute ist es ja, du darfst erstens nicht das sagen, was du willst, und du darfst nicht so lange sprechen, wie du gerne möchtest, weil dann irgendwann die Musik eingespielt wird, was bedeutet, du musst die Schnauze halten, außer du bist Leonardo DiCaprio, da darfst du wahrscheinlich 10 Minuten labern, und ganz ehrlich, nur weil da irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel den besten Dokumentarkurzfilm hast und da halt jemand total Unbekanntes kommt, finde ich, der hat doch das gleiche Recht, da auch 10 Minuten zu labern. Außer wenn Leonardo DiCaprio da steht und sagt, ja,
Oh, jetzt auf der Bühne.
Die Eisbären sterben aus. Das darf nicht sein. Ne?
Ja.
Das sind alles so, weiß ich nicht, alles so ein bisschen zu dekadent ist mir das geworden. Aber ich gucke trotzdem jedes Jahr.
Aber gibt es nicht mehr diese kleinen Clips zwischendurch, wo sie so Sketche machen? Gibt's das nicht mehr? Also ich habe die Oscars schon jetzt Ewigkeit nicht mehr geguckt.
So gut wie gar nicht mehr tatsächlich. Also wie gesagt, der Anfang der Show ist meistens wirklich ganz lustig, wobei es auch immer kürzer wird, habe ich das Gefühl. Und ansonsten, das gibt's zwischenzeitlich fast gar nichts mehr. Also der Jimmy Kimmel hat natürlich zwischenzeitlich immer wieder so Matt Damon ein bisschen gedisst. Ja, und die Ellen DeGeneres, so wie sie heißt, hat da dieses weltbekannte Selfie mit diesen ganzen Stars gemacht. Aber das war aber nichts, wo du halt dann als Deutscher nachts um 3:30 vorm Fernseher saßt, mit deinem Kumpel geskypt hast währenddessen, da sagst du so, ui, das geht jetzt aber voll ab. Das war so, oh Gott, mach bitte weiter, ich will ins Bett. Ja. Und das Problem ist, glaube ich, einfach, du kannst die Show, glaube ich, wirklich unterhaltsamer machen, aber das wird schwierig, wenn sie dann auf 3 Stunden lang gestraft wird.
Ja, was ich auch immer total ätzend finde, ist, dass wirklich so gefühlt alle 5 Minuten Werbung kommt und dann immer wieder der gleiche Clip.
Das stimmt. Also Pascal und ich, wir haben, glaube ich, mittlerweile schon 3-4 Mal die Oscars zusammen geguckt, also via Skype.
Ja.
Und du, so nach einer Stunde wusstest du genau, okay, Werbung, jetzt kommt der Clip, dann kommt der Clip, dann kommt der Clip. Dieses Jahr zum Beispiel konnten wir uns nicht retten vor Ausschnitten aus Shape of Water.
Ja.
Also ich mag den Film total gerne, aber nach 4 oder 5 Stunden, wo mir alle 10 Minuten diese Ausschnitte von Shape of Water
vor die
Nase gesetzt, ja, habe ich echt gesagt, so Guillermo del Toro, ich hasse dich.
Ja. Wer hat dich finanziert?
Ja.
Dann vielleicht, also wie gesagt, weil ich es jetzt nicht geguckt habe die letzten Jahre, mal nochmal die Frage an euch beide. Wie prognostiziert ihr denn die Zukunft der Oscars? Also bringt das jetzt was? Haben die mehr Zuschauer? Oder ist das trotzdem weiter Talfahrt und wir sollten alle nur noch die Goldene Himbeere gucken?
Ja, die sich ja auch sehr kritisch darüber geäußert hat, über den Oscar, ne?
Die Goldene Das war seit langer Zeit mal was Gutes von der Goldenen Himbeere, ja. Da war ich echt erstaunt.
Ja, die hat wohl sowas gesagt, wie wenn der Oscar jetzt noch eine extra Kategorie aufmacht, um einen populären Film zu honorieren, dann kommen sie uns näher und das wäre nicht nur rufschädigend für den Oscar, sondern auch für uns, wo sie ja recht, wo sie ja recht haben. Wobei dieser offene Brief, den die Goldene Himbeere da geschrieben hat, die fängt ja auch damit an, was sehr sympathisch ist, dass sie eigentlich keine Bedeutung haben, aber sich trotzdem Sorgen um den großen Bruder machen, weil er ja wenigstens noch halbwegs Bedeutung hat. Wieso, wie war die Frage nochmal?
Was ihr über die Zukunft der Oscars denkt.
Naja, wenn jetzt eine Kategorie ist, wo Marvel gegen DC zum Beispiel antreten würde, das wäre dann auf jeden Fall was Einschaltquoten ziehen würde, weil es einfach Marvel ist. Ich glaube, der Name Marvel alleine zieht schon, auch wenn es die Oscars sind, aber ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht was wäre.
Ich meine, letztlich reden wir darum, dass der Film dann ausgezeichnet wird. Das ist eine Sache von 3 bis 5 Minuten in einer Veranstaltung, die halt 3 Stunden gehen soll. Ich glaube nicht, dass es so viel bringt.
Ich kann mir schon diese ganzen Tweets vorstellen, so heute Oscar gucken und Black Panther 9 die Daumen drücken oder sowas.
Ja, ich glaube tatsächlich, was den Oscars für die TV-Quote mehr helfen würde, ist tatsächlich die Straffung. Dass sie halt jetzt 3 Stunden gehen und ich glaube sogar, dass sie ab nächstem Jahr auch 1 Stunde früher losgehen. Was ich jetzt begrüße, als deutscher Zuschauer, der nachts dann immer da sitzt und sich das anguckt.
Ja.
Und sich immer fragt, warum.
Ja.
Ja. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich eine Oscar-Verleihung geguckt habe, nachts live, und dann mir dachte so, boah, geil, war, glaube ich, als ich Kind war. Meine erste Oscar-Verleihung war in den 90ern, da hat Clint Eastwood für Erbarmungslos gewonnen. Ja. Gott, bin ich alt.
Ja.
Okay. Dann würde ich das Thema auch zumachen.
Ja.
Es sei denn, ihr habt noch was.
Nein.
Dann dürft ihr quasi jetzt noch einmal kurz zum Abschluss nochmal eure Gedanken ausspeichern, wenn noch irgendwas hängen geblieben ist.
Ich hätte jetzt Lust auf ein Eis.
Ein Eis? Mhm. Ich schicke dir nachher.
ich bin durch. Gibt's noch deine Serienliste heute?
Können wir gerne raufgucken. Ja, hatten wir vorher nicht abgesprochen, aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Frage, wo sind wir eigentlich beim letzten Mal stehen geblieben? Hast du das markiert?
Ich glaube, ich weiß das noch.
Okay. Und
ich muss die Liste aber erst aufmachen. Ich muss den Ordner öffnen. Moment.
Er meint übrigens jetzt keinen PC-Ordner, sondern einen richtigen Ordner.
Genau, ich wälze jetzt die Seiten. Ja. Wir hatten das letzte Mal echt viele Serien besprochen.
Ja, wir hatten letztes Mal 20 Stück, weil ein gewisser Herr nicht genug bekommen konnte.
Bin damit nicht gemeint?
Ja, natürlich.
Okay, ich dachte, ihr hättet vielleicht bei den Realserien und bei den Kinderpodcastern.
Nein, nein. Da haben wir das nicht nötig.
Ich glaube, wir haben bei Atlanta geendet.
Ja, was kam danach?
Danach kommt Brain Dead.
Okay, ja.
Wir sollten vielleicht noch mal erklären, was es mit Thomas Serienliste auf sich hat. Ja. Fällt mir gerade ein. Wer will das erledigen?
Naja, nach meiner Auffassung ist das einfach eine Liste, wo potenzielle
Serien... Also stopp. Entschuldigung, stopp. Aber einfach nur eine Liste. Redest du von Thomas?
Einfach nach eine Liste. Nach meiner Auffassung ist es die Liste. Die Liste. Auf der Thomas potenzielle Kandidaten eingetragen hat von Serien, die ihn vielleicht interessieren könnten. Und er fragt uns, was wir von den Serien halten und wir stimmen dann ab, ob die auf der Liste draufbleiben darf, was bedeutet irgendwann gucken, oder ob sie runtergestrichen wird, was bedeutet scheißegal.
Er guckt ja auch mal trotzdem.
Packst du ja heimlich wieder drauf.
Ja, gut.
Aber haben wir bei Atlanta? Ich weiß
nicht. Also Atlanta sagt mir was. Ich glaube, Atlanta hatten wir gemacht. Ja,
Atlanta
sagt
mir, Atlanta auf jeden Fall draufbleiben.
Ja.
Gut.
Soll ich einfach, wenn wir jetzt das wiederholen, doppelt machen, dann ist das halt so. Genau, als nächstes hatte ich Braindead draufstehen.
Ich kenne nur den Film von Peter Jackson,
wollte ich auch sagen,
gerade gar nichts.
Ist das
Das ist so eine politische Satire-Serie, wo Außerirdische in Käferform, glaube ich, die politische Riege der USA erobern.
Aha. Klingt so ein bisschen Mars Attacks-mäßig, oder?
Die war, also ich hatte die durch Zufall mal entdeckt und die hatte auch relativ gute Werte.
Klingt vor allem ganz ulkig.
Und ich fand die, ich fand die so verrückt von der Idee her und auch irgendwie, auch der Trailer war super, dass ich gesagt habe, die packe ich mal auf die Liste. Sie hat jetzt bisher eine Staffel, die kam 2016, noch irgendwie nichts im Nachfolgenden, aber ich fand halt die Idee so sauber.
Ja, lass die mal drauf. Also,
ja, von mir aus darf sie auch
bleiben. Und guck die mal bis zum nächsten neuen Talk.
Genau, danach kommt Luke Cage, die bleibt drauf, da gibt's nichts zu diskutieren.
Ich hätte jetzt runtergesagt.
Auch wenn die letzte Staffel jetzt nicht so doll war, aber die gucke ich eh alle. Ja, okay. Wenn die auf Netflix kommen, auch Iron Fist, wenn jetzt der kommt, den gucke ich. Dann kommt Mr. Robot.
Mr. Robot habe ich die erste Staffel gesehen, die fand ich ja maßlos überbewertet. Bin dann raus gewesen, also, aber es ist natürlich so eine der wichtigsten Serien der Gegenwart einfach oder der Serien, die Bedeutung haben. Deswegen würde ich sagen, wenn dir die erste Staffel gefallen. Hast du schon die erste Staffel gesehen?
Ich habe alle drei geguckt bisher.
Achso, ja, dann kann sie gerne bleiben, glaube ich.
Das solltest du vielleicht.
Das musst du uns vorher sagen.
Ja. Nein, ich warte mir erst, bis ihr ein Urteil habt und dann BÄM!
Ich bin bei der letzten Folge.
Okay, dann höre ich jetzt auf.
Gut, dann bleibt die drauf. Sehr einfach heute. Danach kommt Punisher, die bleibt definitiv drauf, weil die auch in dem Marvel-Netflix-Zane-Universum so richtig coolen Start hatte und ich freue mich schon sehr auf die zweite Staffel.
Die hätte von mir auch einen darf bleiben bekommen, auch wenn ich die erste Staffel nur gut fand.
Ja. Aber es ist halt der Punisher, ne?
Ja, John Bernthal ist halt eine Bucht, muss man sagen.
So, der nächste wird ein Heimspiel, weißt du, und zwar Rick and Morty.
Kenne ich nicht, ist doof, weg. Nee, also Rick und Morty ist natürlich, also wenn ich jetzt sage, Rick und Morty muss runter, dann kommt gleich Pickle Rick und bringt mich um, das will ich natürlich nicht. Ich möchte ja auch irgendwann mal die Geschichten hören, wenn Thomas mit seinem älteren Sohn, wenn er etwas älter ist, die nochmal guckt, die Staffeln, und sein Sohn auch versteht, was da gerade passiert. Das würde mich interessieren.
Also läuft ja jetzt noch 5 Jahre. Also bis Staffel 8 haben sie jetzt, glaube ich, angekündigt.
Ja.
Ne?
Ja.
Danach kommt Killjoys. Das sagt euch wahrscheinlich nichts.
Doch, bei Netflix sehe ich das immer, aber ich habe es noch nicht drauf geklickt.
Das ist eine relativ spartanische Science-Fiction, so ein bisschen trashige Serie.
Unter.
Aber halt mit einem Söldnerteam, was sehr sympathisch ist und die Welt an sich auch richtig cool dargestellt ist. Also sie haben aus den wenigen Mitteln, die sie haben auf dem Sender Sci-Fi, wirklich das Beste daraus gemacht. Und sie hat jetzt 5 Staffeln angekündigt bekommen und ich bin schon bei Staffel 3.
Das musst du echt vorher sagen. Okay, also von mir aus darf sie bleiben.
Gut.
Moment, von mir aus. Pascal hat sich auch nicht geäußert.
Ich sag dazu gar nichts.
Der kennt die nicht. Okay. Ja. Wahrscheinlich googelt er gerade.
Ich weiß darauf, dass mal irgendwas kommt, was mir halbwegs geläufig ist.
Das nächste wird dir geläufig sein. American Horror Story.
Ja, tatsächlich. Da habe ich die ersten 4 Staffeln gesehen und bin dann ausgestiegen. Die zweite und die dritte. Was hast du gesehen? Wie viele Staffeln hast du gesehen?
Ich habe, glaube ich, die bis zur 5.
Alles klar.
Aber die letzte, da geht es um dieses Dorf, was sie da hatten.
Ja.
Mit diesen quasi Handkameras und sowas alles. Die hat mir nicht so gefallen. Ne?
Wie gesagt, die zweite und die dritte, die fand ich großartig. Die vierte hat mir gar nicht gefallen. Die erste fand ich gut und dann war ich auch raus.
Ich habe die erste Folge der zweiten Staffel gesehen, fand sie gut, mehr nicht. Von daher enthalte ich mich
hier. Ich würde sagen, warte auf die Crossover-Staffel.
Okay, gut. Star Wars Rebels kommt dann. Da gibt's auch nichts zu diskutieren, weil mein Sohn ein großer Fan ist und ich
die. Ja, dann kann dein Sohn sie ja gucken. Moment. Papa, guckst du für Star Wars Rebels? Nein, ich darf nicht.
Genau. Ich mache jetzt einfach mal weiter.
Okay.
Also wir haben jetzt, warte mal, wir haben jetzt 8. Wollen wir 10
machen? Ja. Mach eigentlich immer 10.
Okay. Dann kommt als nächstes jetzt Startup.
Hast du davon schon was gesehen?
Zack. Nein.
Dann runter.
Startup, was ist das? Ist das die Serie, die auch auf dem gleichnamigen Film basiert? Ist das was?
Keine Ahnung.
Ist das irgendwie?
Ich fand sie vom Cast her sehr gut, weil halt unter anderem Martin Freeman mitspielt.
Okay.
Und Ron Perlman. Oh. Und hat auch schon 3 Staffeln. Allerdings weiß ich nicht, worum es geht und ob sie wirklich gut ist.
Ja, aber ganz ehrlich, ich dachte natürlich so Startup, dachte ich wie Pascal, es gibt vielleicht die Serie zum Film mit Tim Robbins und Ryan Phillippe. Und jetzt höre ich so Ron Perlman und dann Martin Freeman, wo ich dann denke so, okay, die kommt wahrscheinlich auch jetzt auf meine Liste. Deswegen, von mir aus.
Hat auch relativ gute Serien, ist von dem Sender Crackle.
Klar, der kennt die nicht. Der kennt die nicht.
So ein Online-Sender, ja. Aber worum es genau geht?
Also Martin Freeman spielt in der US-Serie Startup einen FBI-Agenten, der einem Finanzier aus Miami, Adam Brody übrigens, auf die Schliche kommt, der das schmutzige Geld seines Vaters in ein revolutionäres Startup-Unternehmen gesteckt hat, das die Welt verändern könnte.
Also es klingt schon cool. Hm.
Wenn jetzt auch Ron Perlman als Biker-Chef mitmacht, bin ich voll dabei.
Ja.
Der kommt, darf bleiben.
Ja. Für Ronny.
Okay. Gut. Als nächstes und als letztes kommt dann The OA. Das ist so eine Netflix-Serie.
Ich habe davon gehört und ich will ja gerne zumindest eine Serie runterschmeißen heute mal. Aber es ist Science Fiction. Ich weiß ja, wie du auf Science Fiction stehst, deswegen komm, lass sie drauf.
Gut. Das heißt, wir haben 10 Serien durch, 10 Serien bleiben drauf.
Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin.
Jetzt kann ich gut schlafen. Sehr gut.
Ja.
Ich glaube, das nächste Mal fliegen tatsächlich ein paar Serien runter, aber diesmal nicht.
Okay.
Ah, es gibt einfach zu viele Serien.
Ja. Zum nächsten Mal vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Ich habe zwar, glaube ich, im letzten was Hatecast gesagt, dass wir aufhören sollten in Podcast. Kommende Podcasts zu teasern. Aber was soll's, machen wir jetzt trotzdem.
Alle 5?
Alle 8.
Ja. Okay, hau rein.
Also, wir machen einen zweiten Teil der Realserie unserer Kindheit. Da ist dann wieder der liebe Thomas, die liebe Sören und ich dabei. Und wir haben auch einen neuen Mitstreiter, nämlich die werte Lieder. Wir wollten den eigentlich Anfang September aufnehmen, aber das verzögert sich. Das heißt, da mit dem dürft ihr rechnen, so in der 3., 4. Septemberwoche. Dann am hilf mir mal, Thomas, Samstag oder Freitag? Wann nehmen wir den nächsten auf?
Samstag
nehmen wir der Thomas.
Nee, Freitag.
Freitag, Thomas, Lida und ich zu einem Thema, das ich vergessen habe.
Wie diesen
weißt
Freitag?
Thomas?
Nee, Samstag. Doch Samstag. Irgendwann jetzt am Wochenende, okay. Weil Freitag kann ich nämlich gar nicht.
Ja. Und was für ein Thema?
Und wir machen das Thema, was jetzt auch als Special gekommen ist. Irgendwas mit...
Kindheitstrauma.
Kindheitstrauma-Serien oder Film.
Ich hab meine Mutter nackt gesehen.
Okay.
Auf Film.
Aber ihr merkt schon, wir sind total strukturiert und vorbereitet für unsere kommenden Podcasts.
Das macht ihr drei?
Ja.
Okay. Interessant.
Ja.
Da bin ich
gespannt. Dann gibt es innerhalb des Monats September dann auch einen neuen Lovecast mit dem lieben Pascal und mit mir.
Oh, sollen wir spoilern, welchen Film wir nehmen? Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Sollen wir es machen?
Natürlich, gerne. Aber Pascal, eine Frage. Haben wir das schon
entschieden? Ja, das haben wir schon entschieden. Tatsächlich haben wir das schon
gesehen. Oh, okay, ja klar, dann bitte, dann sag du aber alleine.
Und zwar wird es sein Alien 3.
Ach ja, stimmt, ja, Alien 3.
Ah, da wäre ich auch gerne dabei.
Kannst ja mitkommen. Du
kannst gerne mitmachen.
Ich mag
ja, ich werd den auch. Ja, ich werde ihn dann auch für unseren kommenden Horror-Oktober mitnehmen. Deswegen wird das passen, da wird dann auch die Kritik kommen.
Ein Herz für Alien 3.
Natürlich Director's Cut, ne?
Mhm. Also ihr seid live dabei, wie sich hier gerade eine Manege à 3 für Alien 3. Ja. ein Dreier, liebe Podcast. Ja, ja. Das wird bestimmt ganz interessant. Aber hört bitte zuvor bitte unseren neuen Hatecast, wo Pascal und meine Wenigkeit sagen, dass Braveheart langweilig ist. Was ja auch stimmt.
Ja. Braveheart Hatecast reimt sich schon. Ja. Dann ist natürlich noch der High-Podcast geplant.
Der eigentlich schon längst kommen sollte, aber eine gewisse Person hat sich darum gekümmert, Leute zu versammeln. Ich weiß nicht, wer es ist, aber...
Wir haben heute die Leute zusammengetrommelt. Ich weiß gar nicht, ob Thomas da auch mitmacht. Thomas, möchtest du da auch mitmachen? Oder sonst würden wir das nämlich planen, weil wir sind jetzt schon zu viert.
Ja, das ist noch zu viel sonst.
Ja, Haie ist nicht so Thomas' Ding.
Nein, ist ja auch okay.
Piranhas, das wäre was. Aber Haie, ne.
Krokodile,
ja.
Ja, gut. Ja. Zu fünft ist wahrscheinlich auch zu viel.
Ja, und aber der Cast, der wird wahrscheinlich wirklich erst in ein paar Wochen kommen, aber der Pascal und ich, wir wollen einen Cast über Serienkiller machen und sind aktuell fleißig dabei, passende Filme zu sichten.
Mhm, das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall, aber er wird kommen.
Ja. Ja. Wahrscheinlich so 2019.
Vielleicht zur Zeit des Horror-Oktobers.
Passend zu einem neuen James Bond.
Weil der beste Spoiler für alle Fans des Horror-Oktobers. Da gibt es nämlich auch eine Kategorie extra für Serienkiller. Und das würde dann natürlich passen. Vielleicht kriegen wir auch einen echten Serienkiller dazu.
Aber wir wollten doch schon zum Horror-Oktober auch nochmal so einen Horrorfilm-Cast machen extra, ne?
Vielleicht kann man das ja verbinden.
Ja.
Vielleicht kann man ja über die Horror-Oktober-Kategorien einen Podcast machen.
Ja. Ist sicherlich machbar. Aber wir sollten jetzt besser jetzt schweigen, weil wir ganz viele Sachen versprechen, wovon wir wahrscheinlich 50% halten werden.
Ich glaube, das wird was.
Ja. Aber dann eigentlich die meisten haben jetzt schon aufgelegt.
Ja, ja.
Aufgelegt, ich meine, aufgehört zu hören.
Naja, ja. Schweine.
Nein, alle sind dabei. Eisenfans.
Danke, Mutti.
Genau, zwischendurch machen wir auch bestimmt wieder demnächst einen kleinen News-Podcast, wo dann auch wieder meine Serienthema sind. Das ist immer echt spannend.
Also dieses Mal war es irgendwie langweilig, muss ich gestehen.
Ja, dieses Mal war es langweilig, aber sonst. Aber ihr habt zwei Serien entdeckt, die ihr noch nicht kanntet. Also dafür.
Welche?
Braindead und Startup. Vergessen.
Braindead und Startup.
Okay. Also, bist du vergesslich, Mann.
Ich bin der Älteste hier im Cast, also bitte.
Ja. So, wenn ihr jetzt beide sonst nichts mehr habt, würde ich jetzt den Podcast schließen.
Mir tun die Füße weh, das wollte ich noch sagen.
Okay. Sehr, sehr spannend. Danke für diese Information zum Ende. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr beide dürft gleich nochmal auch ganz kurz Tschüss sagen. Mhm. Schreibt gerne fleißig unter das Special in die Kommentare, was ihr selbst davon haltet, wie ihr die Blockbuster-Oscar findet, was Danny Boyle als nächstes machen sollte und wer Guardians of the Galaxy inszenieren soll. Und genau, das wäre es von meiner Seite aus. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.